Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin etwas stolz auf mich, dass ich es immer noch schaffe, regelmäßig irgendwie was zu verpacken und hier aufzusprechen. Und ich finde es erstaunlich, dass die sozialen Medien, auf die ich hier oft so schimpfe, weiß ich, mich dann meistens auf genau solche Themen aufmerksam machen, wo ich merke, okay, da ist gerade wieder irgendwas oder so. Themen, die ich vielleicht schon länger geplant hatte anzusprechen, wo man da nicht so richtig wusste, für wann ist da die Zeit oder so, dass man dann auf einmal über die sozialen Medien irgendwas liest und dann sagt, okay, jetzt ist die Zeit oder ich nehme das jetzt zum Aufhänger. Und oder vielleicht auch als Tritt in den Hintern und spreche einfach was rein. Und ich wollte euch vorab natürlich mal wieder so ein bisschen erzählen, was gerade war. Wir hatten jetzt am Sonntag den Workshop mit dem Alex Ahrens, der, weil für die, die jetzt sich nur diese Folge mal auf die Ohren geben, ich habe ja dieses Jahr gesagt, dass ich ein bisschen mehr in die Filmerei reinschauen möchte. Und im so kompletten Selbststudium war ich nicht so wirklich zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist. Ich habe dann auch ganz viele YouTube-Videos geguckt und habe dann gemerkt, okay, so richtig komme ich da nicht weiter. Ich bin auch nicht so der richtige Typ, der sich da voll super einliest. Also ich gucke mir dann, ihr kennt das wahrscheinlich, ich gucke mir 10 Videos an. Das erste, boah, da habt ihr so eine Schlaftablette, die dann erstmal 5000 Sachen erzählt. Dann seid ihr nur am Spulen und findet nicht das, was ihr braucht. Der nächste rattert da so total schnell runter, da kommt man kaum mit. Oder es werden einfach ganz andere Sachen abgehandelt und das Thema, was ihr gerade sucht, ist nicht dabei. Und manchmal finde ich es sehr, sehr schwierig, dann was rauszufinden, wo man sagt, okay, das ist in der richtigen Geschwindigkeit. Das ist so, dass ich es nachvollziehen kann und auch wirklich das, was hängen bleibt. Und ja, meistens fehlt natürlich auch einfach die Zeit dafür. Und dann habe ich mir das selber so über meine Mama zum Geburtstag schenken lassen. Als die Tanja sagte, der Kurs mit dem Alex war so super, wir machen das nochmal. Und dann ist der Kurs ja sogar nicht nur auf meine Bitte hin, aber ist Gott sei Dank verschoben worden, dass er dann kurz nach meinem Geburtstag war und nicht an dem Tag, wo ich nicht konnte. Und ich muss sagen, ich war da ganz begeistert von. Das war ein reiner, sag mal, Anfängerkurs, insbesondere weil auch so ein bisschen Premiere mit ins Thema kam, was für mich sehr wichtig war. Und der war auf jeden Fall absolut rund. Und Alex ist auch ein ganz, ganz sympathischer Typ, der so Inhalte unheimlich gut vermitteln kann. Und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe übrigens den Alex am Sonntag, als er hier war, wieder mal darauf angesprochen, dass wir auch unbedingt podcasten müssen. Das werden wir also auf jeden Fall auch noch machen. Und falls ihr da irgendwelche Sachen habt, die euch interessieren würde, könnt ihr mir gerne schreiben. Dann kann ich mit ihm darüber sprechen. Sonst fallen mir wahrscheinlich auch ein paar Sachen ein. Und ja, jedenfalls habe ich dann dem Alex gesagt, komm doch mal zu mir in die Gegend, weil das war ja bei Tanja in Brilon. Und dann habe ich gesagt, vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Leute und ich habe welche gefunden. Und ich bin super happy, es waren unterm Strich dann doch nur 3 Teilnehmer, weil jemand absagen musste, leider. Aber wir hatten 3 tolle Teilnehmerinnen und dadurch, dass das halt so ein kleiner Kurs war, war der sehr, sehr intim. Also war wirklich gut. Und ich glaube, dass auch die Teilnehmerinnen sehr zufrieden waren. Ich habe zum Beispiel die liebe Anna Auerbach endlich mal wieder gesehen. Ich hoffe, du hörst diese Folge auch. Und ja, wir hatten natürlich viel zu wenig Zeit zum Quatschen, aber es war sehr schön, dich wiederzusehen. Und Anna ist eine sehr liebenswerte und sehr geschätzte Kollegin. Und ich bin sehr froh, dass es sie gibt. Und wir schaffen es natürlich auch viel zu selten, uns irgendwie mal, ja, ich glaube, wir haben es in der ganzen Zeit einmal geschafft, zusammen zu fotografieren, einfach nur aus Spaß an der Freude. Und da haben wir zusammen Pferde fotografiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ansonsten hat sie mir mal ein Firmenprojekt geholfen umzusetzen und sie hat mir in meiner Schwangerschaftszeit sehr unter die Arme gegriffen und hat da 2 große Projekte für meine Stammfirmenkunden umgesetzt und das hat sie großartig gemacht. Und dass ihr da einen Kollegen habt, der euch da so aushilft und wirklich, wo ihr euch entspannt zurücklehnen könnt, weil ihr wisst, da wird wahrscheinlich noch bessere Arbeit abgeliefert, als ihr sie selber abgeben könntet, das ist einfach ein unbezahlbar tolles Gefühl. Und ja, also der Workshop war wirklich super. Ich kann das jedem empfehlen. Also wenn jemand hier aus Deutschland zuhört, der vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommt, könnt ihr den Alex gerne mal anschreiben, Alex Ahrens. Ansonsten ist, glaube ich, bei mir im Blog auf der Homepage auch immer noch die Verlinkung auf diesen Termin. Dann könnt ihr euch da nochmal durchgucken. Ihr könnt den Alex auch gerne anschreiben und fragen, ob er mal zu euch kommt. Und so war das wirklich sehr, sehr stimmig. Ich habe die Teilnehmer natürlich auch in Ruhe gelassen. Also ich war ja hier wirklich nur Gastgeber. Ich habe den Alex eingeladen und habe dann hier einfach nur bewirtet und die Models organisiert und bin ein bisschen mitgelaufen. Ansonsten habe ich mich wirklich zurückgehalten, versucht zurückzuhalten, weil ich hätte gerne am liebsten mit jedem super lange gequatscht. Ist ja nun mal, deswegen habe ich auch diesen Podcast, ne? Weil ich so gerne rede. Und ja, jedenfalls war es sehr schön und ich habe auch trotzdem noch das ein oder andere wieder mitnehmen können. Ich habe den Alex natürlich auch noch mal was fragen können und ja, bin damit super happy. Ansonsten habe ich tatsächlich den ersten Image-Video-Auftrag auch abschließen können. Also wir waren ja vor ein paar Wochen unterwegs und haben gefilmt. Da ging es um eine kleine Firma mit Zucht und von einer sehr langjährigen Kundin von mir. Und das war auch super schön und ich war auch begeistert, weil ich habe natürlich aufgrund der noch fehlenden Erfahrung da natürlich auch einen Freundschaftspreis gemacht und habe gesagt, okay, wir machen das wirklich zu einem sehr, sehr kleinen Preis und gucken mal. Und ich war voll happy auch noch, dass meine Kundin super unkompliziert war. Weil das hätte sich unterm Strich überhaupt nicht mehr gerechnet, wenn ich jetzt einen Kunden gehabt hätte, der gesagt hätte, und dies noch ändern und das und dann die Szene wieder raus und die sind total unkompliziert. Also eigentlich habe ich gefühlt geschnitten und gemacht, so wie ich das toll fand und bis auf klitzekleine Kleinigkeiten, die im Nu umgesetzt waren, war das auch alles fein und das hat mir jetzt so als erste Erfahrung ein unheimlich gutes Gefühl gegeben. Und ich war auch total happy mit dem Ergebnis und ich denke, wir selber stellen auch natürlich oft immer noch mal im Nachhinein fest, okay, vielleicht hätte ich die Sequenzen da noch mal ein bisschen kürzer machen sollen oder. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ist wahrscheinlich ganz logisch, aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass wenn ihr natürlich ein ruhigeres Stück habt, ihr viel längere Sequenzen oft habt und vielleicht langsamere Sequenzen, als wenn ihr jetzt ein peppiges Stück habt. Da schneidet man viel schneller, ne, und viel kürzere Stücke und dann darf das auch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Und dann kann man halt so ein langes Video mit so einer langsamen Musik, je nachdem, wie man das ausdehnen möchte, von 3 Minuten auch wirklich ganz schnell mal auf die Hälfte runterkürzen, ne, wenn man es ein bisschen peppiger haben will. Und so mache ich das zum Beispiel für meine Kunden von Laboni, weil die Kunden brauchen lange und kurze Videos und da kann ich dann halt eben mal ein bisschen detailliertere Videos drehen und da nehme ich ein bisschen Filmmaterial raus und die Filmsequenzen, die drin bleiben, werden ein bisschen gekürzt oder halt auch eben schneller abgespielt und dann hat man wirklich im Nu, dank Premiere geht das ja wirklich sehr schnell, hat man dann im Nu einen super schönen, schnellen Film noch als Alternative dazu. Also das gefällt mir sehr gut und wie gesagt, ich habe jetzt im Moment noch das Problem und das hat mich auch gefreut, dass das bei den Teilnehmern ja zum Teil auch so war. Also nicht missverstehen, ne? Es bestätigt mich, dass ich halt nicht so viel falsch mache. Was die Hunde in Bewegung angeht, die habe ich nach wie vor ein Riesenproblem, dass die im Fokus behalten werden. Manchmal habe ich natürlich eine Theorie, woran das liegen könnte. Also zum Beispiel zu dunkler Hund, zu dunkle Umgebung. Dass die Kamera sehr schlecht diese Augen und diesen Augenfokus findet. Aber manchmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist mir nicht bewusst, warum das so ein Problem darstellt. Und da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit. Da muss ich mal gucken. Da weiß ich nicht, muss ich mal mit dem einen oder anderen Fachmann sprechen. Es ist mit Sicherheit auch ein Unterschied, ob ich einen Hund habe, der trabt, der gut, wollte gerade sagen, lesbare, gut erkennbare, große Augen hat, helles Fell, also eine helle Maske mit gut abgegrenzten Augen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Dalmatiner hat ja große Augen, große braune Augen, die müsste man ja auf diesem hellen Fell ganz gut erkennen. Oder ihr habt zum Beispiel einen Ridgeback oder sowas, ne, mit großen, runden Augen und nicht, also ich will jetzt keine Ansprüche stellen, ein Pudel im Sonnenlicht, der dann vielleicht noch so total zugewachsene Augenhöhlen hat, wo kein Licht reinkommt, das ist klar, ne, dass ihr da nicht findet. Und es ist immer noch was ganz anderes, ob der Hund jetzt irgendwie so gemächlich durch die Gegend wandert oder irgendwo steht oder ob der auf mich zugaloppiert kommt und in einem ordentlichen Tempo. Und da, finde ich, hat die Kamera schon Schwierigkeiten. Denke, dass auch das in der vollen Sonne wesentlich besser sein wird, als wenn ihr das jetzt im dunklen, schattigen Wald macht oder irgendwo, wo es gerade super dick bewölkt ist. Aber wie gesagt, ich habe da noch nicht so Ergebnisse, dass ich jetzt sage, oh wow, da bin ich jetzt super, super, super zufrieden mit. So, da muss ich also nochmal, muss mir nochmal ran. Alles andere bin ich wirklich sehr glücklich. Und ja, ansonsten, was gibt es sonst noch Neues? Ich habe gerade wieder Aktionen geplant, wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich die Heideaktionen vielleicht einfach in meinen Garten verlege. Wir haben ja das Grundstück nebenan jetzt dazu bekommen. Es gehört offiziell noch nicht uns. Wir waren beim Notar, aber wir müssen natürlich jetzt noch ein paar Sachen abwarten. Die Besitzerin hat aber gesagt, voll cool, ne? Könnt ihr einfach schon machen. Und wir haben jetzt als ersten Schritt tatsächlich ein Stück geebnet für ein Trampolin, weil unsere Kinder bekommen ja jetzt zum Geburtstag ein Trampolin. Und das, wir haben gleich ein großes, gutes gekauft, haben es bei eBay gekauft, haben echt Glück gehabt, eBay Kleinanzeigen, ein gutes Trampolin bekommen für kleines Geld. Das mussten wir dann halt abholen und ja, haben dann beim Aufbauen festgestellt, ach du lieber Gott, das ist echt ein Riesenteil. Und das wollten wir jetzt halt direkt als erstes auf diese Wiese oben stellen. Und dafür brauchten wir noch so ein begradigtes Plateau. Und dabei ist dann unser lieber Bekannter, unser Gartenlandschaftsbauer Freund, der ist dann schon mal mit so einem Mädchen einmal bis hinten durch, dass wir so eine Schneise haben, von der aus wir jetzt selber leichter schon mal vielleicht rankommen mit irgendwas, mit so einem Werkzeug mal ein bisschen Kaltschnitt reinzubringen. Da aber so viel Brombeeren drauf sind, werden wir da irgendwann mal mit einem großen Gerät im Herbst rein müssen, dass wir dem mal wieder Herr werden. Weil es wäre halt auch total schade, wenn diese Wiese in 10 Jahren einfach nur noch aus Brombeeren besteht. Dann können wir nichts mehr damit machen, ne? So. Und dann ist sie auch irgendwie für viele Tiere verloren. Ne? So ist natürlich schon schön, wenn das so eine Wiese ist, wo dann auch hohe Gräser sind, wo viele Blumen sind für Insekten, wo wir vielleicht auch mal irgendwo reingehen können, ein paar Vogelhäuschen aufhängen und so weiter. Im Moment können wir halt gar nichts machen. Also brauchst Gummistiefel und bist natürlich auch voller Zecken, wenn du bis einmal hindurchläufst. Jedenfalls könnte die ab jetzt bald auch wirklich als Fotolocation genutzt werden, weil jetzt haben wir einen Streifen drin und die ist wirklich schön, die Wiese. Und jetzt kann man sie sich halt probieren, wahrscheinlich ein sehr utopischer Gedanke, aber man kann versuchen, sich diese stückweise ein bisschen zurückzuholen. Wir haben auch noch ein paar Bäume, also Mini-Bäume. Wir haben zum Beispiel, ich habe eine Trauerweide gekauft, ganz klein, und die soll auch irgendwo auf diese Wiese und da soll die groß werden. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wenn die Kinder mal ausziehen, wir zumindest eine kleine Mini-Trauerweide da stehen haben. Ich weiß nicht, die werden ja relativ schnell groß, aber natürlich wird die keine 10 Meter dann haben, aber dass die schon ein kleines Bäumchen ist bis dahin. Mal gucken, ist ja auch eine super schöne Fotosache, so eine Weide, aber ob das auf dieser Wiese angeht, überlebt, weil da ja auch sehr viel Wild durcheinander wächst, oder ob wir sagen, okay, wir müssen da jedes Jahr neu einpflanzen, das macht natürlich dann auch wenig Sinn, ne? Wenn sich die Wildnis das quasi alles so wiederholt über den Winter. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das pflegen lässt und wie das alles so funktioniert. Ja, so, das dazu. Also deswegen sind auf jeden Fall Aktionen geplant und ich merke auch, dass Sommerferien sind. Ich habe dazu auch mal eine Umfrage gemacht, weil ich aktuell, jetzt lustigerweise gerade geht es wieder, aber bis letzte Woche war wirklich total tote Hose. Und das liegt auch nicht an den Ferien, sondern das ist so das ganze 2024. Meine Aktionen werden super träge gebucht. Also manchmal muss ich sie auch dann echt verwerfen, weil es viel zu wenig Anmeldungen sind. Und Aktionen sind ja nun mal auch Sonderpreise. So, ich habe ein paar Gutscheine, die eingelöst werden. Ich habe auch mal hier und da ein normales Shooting, was gebucht wird, aber es ist wirklich wenig. Also ich sag mal, da könnte ich nicht mal von leben, wenn ich in einem Einzimmer-Apartment wohnen würde. Und im Moment bin ich ja auch recht präsent in den sozialen Medien, deswegen denke ich, dass eigentlich jetzt nicht daran liegen kann, wie jetzt zum Beispiel in der Babypause, dass mich keiner sieht. Zumal die Weihnachtsaktion ja noch mega gebucht war. Also, ne, das ist so das, was ich gerade nicht verstehe. Was keinesfalls jetzt so furchtbar tragisch für mich ist, weil ich jetzt gerade durch die gewerblichen Kunden eigentlich zeitlich ausgelastet bin und auch sehr froh wäre, ich könnte zwischendurch mal ein bisschen mehr Luft holen. Das heißt, wenn ich jetzt mal mit den gewerblichen Aufträgen durch bin, vielleicht nicht am Jahresende, sondern vom Urlaub, dass wir das vielleicht die neuen Kollektionen da alle geshootet haben und dann vielleicht im September nochmal was machen oder ich mal einen Monat habe, wo ich nur das machen müsste. Dann kommt aber ja auch schon bald wieder die Vorbereitung der nächsten Weihnachtsaktion. Ich bin mal sehr gespannt, wie die läuft, ob die ähnlich läuft oder ob da wieder aus unerfindlichen Gründen total viele kommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann man sich noch nicht so vorstellen, wie es laufen wird. Ja, muss man mal gucken. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen habe ich auch eine Umfrage dazu gemacht, weil ich höre es von ganz vielen Fotografen, dass die Shootings so nachlassen, die privaten Shootings, und sich deshalb natürlich viele noch ein weiteres Standbein suchen. Also entweder einen anderen Bereich der Fotografie oder das betrifft natürlich jetzt wenig, die nebengewerblich arbeiten. Bei denen, das ist ja, ich sag mal, das trifft ja die meisten Tierfotografen. Die meisten Tierfotografen, die das nebenberuflich machen, die werden zwar sagen, ja, ist super schade, aber die werden jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ne, wovon soll ich nächste Woche meine Rechnung bezahlen? Und durch meine Standbeine wie das Bildarchiv und die gewerblichen Kunden habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich wirklich im Bett liege und Angst habe. Was es ja bei mir durchaus auch zeitweise mal gegeben hat, aber Gott sei Dank lange nicht mehr. Im Moment liege ich in meinem Bett und denke mir, wann kann ich schlafen und wann kann ich all das schaffen, was hier liegt. Nur nochmal, ich will ja nicht den Eindruck vermitteln, dass es hier bei mir super, super gut läuft. Ich habe schon mal gesagt, das kann man nicht vergleichen. Ich hätte aber gerade auch ein bisschen mehr Zeit gerne, um zum Beispiel diese Image-Video-Sache anzukurbeln, wo ich immer noch nicht zugekommen bin. Und auch noch eine Neuerung. Eigentlich hätte ich mich heute mit der lieben Sandra getroffen. Das ist das erste richtige Image-Video von meinen 5, die ich ja geplant hatte für dieses Jahr. Und heute ist es regnet. Ne? Also, und ich habe am Wochenende oder so schon zu meinem Vater gesagt, eigentlich habe ich gar keine Zeit für diese Image-Video-Ausbau, weil wenn das so weiterläuft wie im Moment mit den gewerblichen Aufträgen und den Aktionsshootings, also auch Reitstellen und so weiter, dann schaffe ich das nicht mehr. Dann schaffe ich das gar nicht mehr. Aber ich habe halt dann was im Petto. Ich kann dann notfalls sagen, ich habe da noch was ich ausbauen könnte und habe dafür Material. So. Also es deswegen, ich sehe das immer mit Furcht. Ne? Sobald die Privatshootings weniger werden, dann hat man natürlich schon so, denkt man so, wo geht denn das jetzt hin? Ne? Das ist, weil es ist ja auch irgendwo mein Job, eure Hunde zu fotografieren. Ne? Oder wie es euer Job ist, wenn ihr jetzt Fotograf seid. Das ist einfach immer so eine erschreckende Sache, gerade wenn man davon lebt, wenn man merkt, okay, die Nachfrage ist auf einmal irgendwie nicht mehr da. Und meine Theorie war jetzt hier regional in Solingen, also überleg mal, wie viele Fotografen es hier inzwischen gibt, in Solingen, in Düsseldorf, in Köln, in Neuss, also wirklich, wir haben ja auch alle ein großes Einzugsgebiet. Also ich würde ja zum Beispiel sagen, auch dass Leute aus dem Ruhrpott ja problemlos zu mir kommen oder aus Köln. Und wir haben einfach da so viele Fotografen inzwischen. Jeder von denen hat geile Angebote und natürlich kann jeder Kunde sich nicht jedes Jahr 5 Fotoshootings leisten. Dann habt ihr noch andere Fotografen, die hier hinkommen. Zum Beispiel Nathalie Große, die ja auch immer auf Reisen geht. Und das machen ja auch inzwischen mehrere Fotografen, die dann in mehrere Städte fahren. Und das, wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber man hat natürlich schon Angst, dass diese ganze Summe an Angeboten irgendwann den Markt so gesättigt hat. Weil natürlich gibt es unfassbar viele Hunde, gar keine Frage. Aber irgendwann hat auch, es gibt einfach, ich würde mal sagen, von 100 Hunden 10 Leute, die Spaß an Fotos haben oder sich vielleicht auch mal ein Fotoshooting leisten. Und viele von diesen 10% machen das vielleicht wirklich nur einmal. Sagen so, ich erkenne das in meinem Kundenkreis. Ich habe ganz, ganz viele Kunden, die kommen ein, vielleicht zweimal mit ihrem Hund und dann mit dem nächsten Hund. So, Und es gibt ja ganz wenig Leute, die super fotoverrückt sind. Und das sind dann meistens die, die dann schon so eine kleine Petfluencer-Seite haben, die sich selber schon überall als Model bewerben und auch gerne überall als Model genommen werden. Das heißt, die sind ja keine zahlenden Kunden mehr in dem Sinne. Also ich glaube, wir reden einfach von einer ganz kleinen Zahl an Leuten, die sagen, mir ist das so wertig, fange aber nicht morgen selber an zu fotografieren. Das ist ja auch oft noch das Problem. Und bin aber trotzdem für jeden Spaß dabei. Und mir ist das auch das Geld wert, ne? Die 200, 300, 400 Euro beim Fotografen für so ein Shooting zu lassen. Und das vielleicht sogar noch jedes Jahr oder zwei, dreimal im Jahr. Oder vielleicht auch den einen oder anderen, den man dann sagen kann, komm, hier ist eine Aktion für 75 oder 100 Euro. Komm doch mal und mach das doch mal. Die man dann damit vielleicht überzeugen oder locken kann. Und ich glaube, wie gesagt, das ist gerade so eine schwierige Sache. Ich denke, der Markt ist sehr, sehr voll. Bei meiner Umfrage, da werde ich aber die Tage nochmal drauf eingehen. Ich glaube, den Podcast werde ich auch noch mit ein, zwei Kollegen machen, dass man darüber spricht. Ja, definitiv, das hat auch die Abstimmung gezeigt. Es sind weniger Privatshootings. Aber woran das liegt, sind die meisten der Meinung, es liegt an dem weniger Geld, was uns zur Verfügung stellt, beziehungsweise an der Mischung aus mehreren Umständen wie weniger Geld, aber auch zu viel Angebot, von allem. Und ich weiß noch, dass die ersten, die zum Beispiel diese Video-Coachings rausgebracht haben, ne, diese Video-Workshops, ich weiß gar nicht mehr, ob das Corona geschuldet war oder so, ich weiß noch, die sind durch die Decke gegangen. So, und inzwischen hat ja fast jeder Fotograf, der dann merkt, okay, die Privatshootings werden weniger, kann ich mir damit ein gutes Einkommen ausbauen. Und das Problem ist einfach, jetzt ist der Markt so voll an Workshop- und Coaching-Angeboten, auch digitaler Art und Portfoliotagen und Fotoreisen. Und ich glaube, dadurch, dass sich viele jetzt noch so ein zusätzliches Standbein in der Form aufgebaut haben, und vielleicht auch viele auf diese gleiche Sache gegangen sind, dann jetzt stellt euch zum Beispiel mal vor, von allen Tierfotografen wären die alle, die jetzt Videocoachings machen, auf die Idee gekommen, würden ein Bildarchiv aufbauen, eine Tierbilddatenbank. Ja, das wäre aber ein Problem. So. Und ich glaube, dass das auch eben so ein Ding ist, dass sich jetzt viele noch versuchen, völlig berechtigt ein Standbein aufzubauen, aber viele eben in diesem Coaching-Bereich, egal welcher Art, sind. Und ich habe gerade das Gefühl, dass dieser Markt auch immer mehr gesättigt ist, je nach Preis. So. Und dass die Leute ja tatsächlich einfach auch weniger Geld in der Tasche haben. So. Wenn ich mir dann wiederum aber angucke, was die Leute bereit sind, für ihre Urlaube auszugeben, ich habe ja schon mal im Podcast jetzt die Tage gesagt, es ist ja unfassbar teuer geworden, in Urlaub zu fahren. Das ist ja gar nicht mehr zu bezahlen, insbesondere wenn man Kinder hat. Und dann verstehe ich natürlich schon nicht, wieso man nicht irgendwie mal 200 Euro für ein schönes Shooting im Jahr ausgibt, wenn man dann irgendwie dafür lieber für 10.000 Euro einen Urlaub bucht für 2 Wochen. Weil von den Fotos hat man ja definitiv jetzt vielleicht nicht mehr, ne, aber man hat länger was davon. Und also ich bin mal sehr gespannt, auch wie der Trend die nächsten 5 bis 10 Jahre weitergeht, auch im Hinblick auf die KI und meine Bildagentur, welche ich ja schon gesagt habe, könnte mir schon durchaus vorstellen, dass die eine oder andere Agentur sich darauf spezialisieren wird, einfach so Bilder demnächst zu generieren. Ne? Also ich sage mal, Werbeagentur hat Futtermittelkunden XY im Angebot, im Kundenkreis und betreut die und kauft bisher für die Produktverpackung teure Tierbilder in Agenturen wie meiner, dann sagt die Agentur natürlich auch, komm, die machen wir für ein paar Euro selbst. Ne? Also quasi wir generieren die mit ein bisschen Zeit, die es natürlich in Anspruch nimmt, selbst. Da wird die Software ja auch immer besser. Und wir generieren jetzt einfach selber einen zuckersüßen Pudelwelpen und einen zuckersüßen Mischling und die sehen ja inzwischen so realistisch aus. Und dann knallen wir den auf die Verpackung. Man hat es exklusiv. So, weiß doch keiner. Kann doch keiner nachvollziehen. Und kostet einfach nur die Arbeitszeit desjenigen, der die konfigurieren muss oder erstellen muss. Und das wird immer schneller und immer besser gehen und mit sehr schnellen, guten Ergebnissen. Und ja, das ist dann erschreckend, ne? Also natürlich, der Hund von meinem Kunden wird immer der Hund von meinem Kunden bleiben und der wird auch nur diesen Hund sehen wollen und kein KI-generiertes Tool. Wobei der natürlich auch irgendwann hingeht und ein Foto von seinem Hund nimmt und das dann von Eiffelturm und vor weiß ich nicht was setzt. Und dann halt, ne, aber trotzdem, eine 1:1-Fotografie von seinem Hund wird immer eine 1:1-Fotografie von seinem Hund bleiben. So KI-Bilder sind mal ganz süß, aber es ist halt eben nicht mein Hund. So, fertig, aus. Das ist der Vorteil. Aber gerade sehe ich das eine als aktuellen Trend so ein bisschen rückläufig. Ohne dass ich jetzt so genau sagen kann, wie sich das weiterentwickelt. Oder bleibt das so oder wird das wieder besser? Und die im Hinblick darauf, was die KI vielleicht für die Bildarchive bedeutet in den nächsten Jahren, muss man einfach über Standbeine nachdenken. So. Und was mich halt sehr gewundert hat, ich habe meine Fotografie-Seite ja vor ein paar Jahren stillgelegt und ich habe Familienkunden und so weiter. Und ich wurde die erste Zeit wirklich tot gefragt mit Anfragen. Machst du mir nochmal Bilder, Business-Bilder? Machst du mir nochmal ein Pärchenbild? Machst du mir dies, das, jenes? Und dann haut man ein super Angebot raus und ihr könnt mir nicht erzählen, dass die jetzt alle im Urlaub sind. Gut, die Aktion ist in der Woche, aber es gibt ja auch Abendstermine. Und ich sag mal so, wenn der Fotograf, den ich seit, weiß nicht, 6 Jahren vermisse, ne, also endlich mal wieder eine gute Aktion anbietet und so viel Konkurrenz in dem Bereich gibt es ja auch nicht und ich sowas raushaue und es kommt einfach gar keine Rückmeldung, dann frage ich mich einfach, woran das liegt, ne? Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Ich werde das nochmal weiter testen. Ich bin sehr froh, weil der erste Medienhafentag ist schon mal gerettet. Ich hatte kurz gedacht, dass ich nach 24 Stunden hatte sich einer gemeldet. Da habe ich wirklich gedacht, okay, das kannst du direkt wegwerfen. Das kannst du direkt wieder absagen, kannst wieder neu planen. Und jetzt haben wir es aber zumindest so, dass wir noch mit 2 Terminen auffüllen konnten und jetzt auch so genügend Anmeldungen haben, dass der Tag sich lohnt und dass es auch ein voller Tag im Medienhafen wird, auf den ich mich auch sehr freue, wenn mir das Wetter nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und so muss man dann halt planen. So, und jetzt habe ich tatsächlich irgendwie 30 Minuten gleich gequatscht und wir waren noch gar nicht bei dem Thema, wovon ich heute sprechen wollte. Das ist eigentlich eine Anknüpfung an das Thema von Montag ist es online gegangen, nämlich das Mensch trigger mich nicht. Ja, das war auch so ein bisschen ja die Rede von triggernden Postings, die man selber verfasst, die man liest. Warum triggert uns das? Wie kann man damit umgehen? Wie kann ich verhindern, dass mich sowas triggert? Will ich wirklich was posten, was andere triggert, dass man das nochmal so ein bisschen hinterfragt? Auch so ein bisschen das Thema kommentieren und nicht kommentieren. Und mir ist die Tage zu dem Thema nochmal wieder was präsent geworden, wo ich gedacht habe, das könnte man auch mal ein bisschen breit quatschen hier im Podcast, nämlich das Thema oder die Überlegung zu sagen, was möchte ich mit meinem Social-Media-Kanal, was möchte ich damit erreichen, wen möchte ich ansprechen, was möchte ich aussagen, was möchte ich zeigen, wie möchte ich mich darstellen, wie möchte ich gesehen werden, wie möchte ich, dass meine Kunden mich sehen. So, sorry, da war mein Baby wieder wach. Und ich sehe immer mal wieder Stories, wo ich mir denke, dass viele von uns vielleicht gar nicht so wirklich wissen, also wenn sie jetzt gewerbliche Accounts, wir reden natürlich jetzt nur von gewerblichen Accounts, also private Accounts, ich finde immer, da sollte man machen können und dürfen und sollen, was man möchte. So, das soll jetzt hier auch kein Klugscheißen sein oder kein, du musst das besser machen oder so. Ich finde nur, wir vergessen oft, uns zu hinterfragen, das geht mir genauso. Also, was ist die Motivation hinter meinen Postings? Was möchte ich, was die Kunden, insbesondere die Kunden, aus meinem Account rausziehen, mitnehmen und so weiter? So, jetzt muss man natürlich im Vorfeld sagen, okay, wenn ich einen gewerblichen Account habe, zum Beispiel ich rede jetzt hier hauptsächlich über Tierfotografie-Accounts oder Fotografen-Accounts, möchte ich A, Reichweite generieren. Also ich möchte quasi ein kleiner Influencer sein mit viel Reichweite. Möchte ich vielleicht Werbepartnerschaften? Möchte ich, dass mir mein Account passives Einkommen generiert, abgesehen jetzt von den Kunden, die ich da anspreche? Also das ist natürlich schon mal Frage Nummer eins. Und wenn ich diese Frage bejahe für mich, dann muss ich mit Sicherheit einen ganz anderen Content kreieren, als einen Content, den ich jetzt kreieren würde für einen reinen Account, der darauf abzieht, halt mit meiner Fotografie Kunden anzusprechen und mit meinen Angeboten Kunden anzulocken vielleicht auch so. Und da ist es natürlich so, dass wir inzwischen extrem abgestumpft sind. So, also zu erreichen aus einer Masse an Stories und vielen, vielen Charakteren, die wir ja da sehen, die ja auch teilweise bereit sind, in die Kamera zu quatschen, sich super authentisch vor der Kamera geben können, sehr extrovertiert dann vielleicht auch sich darstellen können und behaupten können, was viele Menschen ja insbesondere introvertiertere Leute sehr erschreckt oder, wie ist der richtige Ausdruck dafür, also man einschüchtern, so. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe, der voll lange im Business ist und vor der Kamera sich ganz authentisch gibt und voll selbstbestimmt redet und sich nicht verhaspelt und voll weiß, was er da macht und alles super professionell ist, dann schüchtert mich das als vielleicht eh schon introvertierten Menschen ja dann auch total ein. Und dann traut man sich das vielleicht auch nicht so. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass jeder die Möglichkeit hat, seinen Account, wie ich schon letzte Podcast-Folge sagte, zu einem positiven Ort zu machen, also eben ohne Triggerei und Co. und falscher Darstellung und authentischen Inhalten. Also sprich, ich würde jetzt hingehen und voll einen auf die Hose machen und sagen, hey, ich bin die Tollste, ich generiere jeden Monat 30.000 Umsatz und ich bin so super toll und buche jetzt deinen Workshop, weil ich habe schon 1.000 Workshops dieses Jahr gemacht und die sind alle super und alle meine Teilnehmer können sich morgen selbstständig machen und, ne? Oder erzählen halt, wie toll ich bin, so. Sex sells, aber auch wenn man von sich sehr selbst überzeugt ist, beziehungsweise so, sich so darstellt. Das ist natürlich eine Verkaufsstrategie und die möchte ich gar nicht in Frage stellen, weil wir wissen alle, dass Männer das zum Beispiel besonders gut drauf haben und deshalb viele Männer natürlich sehr viel besser wissen. Wir Frauen sind halt natürlich immer sehr emotionsgesteuert, was auch gut ist, möchte das auch nicht missen. Aber ich denke, Männer sind da sehr viel auf Sachliche und auf den Fortschritt fokussiert und lassen sich dann auch vielleicht nicht so leicht von irgendwelchen Widersprüchen gefühlstechnischer Natur abbringen. Ne? Also wenn ein Mann sagt, ich will mein Business erfolgreich, dann glaube ich, dass der eher bereit ist, da einfach sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und da durchzumarschieren, als wir Frauen, die vielleicht sagen, ja, aber das muss dann so sein und da muss ich mich drin wiederfinden und da muss, ich bin ja genauso. Ne? Und ich denke, dass da schon ein wesentlicher Unterschied ist und dass es natürlich eine Verkaufsstrategie ist, zu sagen, ich stelle mich super sicher dar. Also wir diskutieren das mit meinem Vater sehr viel, wir fahren mit dem Auto irgendwo hin und dass er dann der Meinung ist, so, man kann dann schon sich gut verkaufen, indem man sagt, ja, also ich bin hier, ich hau jetzt mal einen raus, also ich bin hier Deutschlands bekannteste Tierfotografin und ich habe ja auch schon Bücher geschrieben und ich habe in Amerika studiert, ne? Also der würde das schon so ein bisschen auf dicke Hose machen, an meiner Stelle. Der würde dann vielleicht auch was dazu dichten, was nicht stimmt. Also wenn ich vielleicht ein Buch veröffentlicht habe mit semi-gehaltvollem, also gehaltvoll ist das Buch, bitte, ne? Aber guten Absatzzahlen, sagen wir es so. Es war halt, war jetzt kein Flop, aber es war jetzt nicht so, dass man da jetzt super tolle Gewinne durch erzielt hat und sich das millionenfach verkauft hätte. Also es war okay. Ich denke, der Verlag hat sich auch was anderes vorgestellt, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Vater würde dann direkt da die Bestseller-Buchautorin raushauen. So, und natürlich habe ich auch nicht in den USA studiert, logischerweise nicht. Wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr das auch. Also mein Vater würde sich da schon sehr gut verkaufen wollen, wenn er an meiner Stelle wäre. Und der wäre definitiv ein Kandidat, der keine Zeit verplempern würde mit irgendwelchen unwichtigen Inhalten oder heißt die Zeit, mein Welpe ist ja so süß und schaut mal da. Und ja, ich wiederum habe halt oft ein Problem damit, mich als Influencer sehen zu lassen. Also ich habe ein großes Problem damit, selbst wenn ich mal ein paar Behind-the-Scenes zeigen wollte, immer zu sagen, ja, darf ich das mal filmen und darf ich das mal für meinen Instagram-Kanal? Ich hatte letztens eine ältere Dame, das war so lustig. Da habe ich beim Shooting gefragt, darf ich das mal filmen? Und da sagt die zu mir, ja, warum? Das war so lustig. Und da habe ich mir auch gedacht, die muss halt denken, ich habe sie nicht mehr alle. Ich habe dann gesagt, naja, also für meine sozialen Medien, ich würde so gerne sowas mal zeigen, darf ich dein Pferd mal zeigen? Und da hat er natürlich gesagt, klar, kein Problem. Aber das war halt so, ne? Und genau das ist das. Ich möchte nicht so wahrgenommen werden, als wäre alles, was ich mache, so gestellt für Social Media. Und ich finde, wenn man immer das Handy schon in der Hand hat, das ist ja auch bei Influencern so. Also auch bei denen, die, sage ich mal, es werden wollen, ne? Oder es hobbymäßig ausüben, das immer im Kopf ist und wie kann ich das, was ich jetzt gerade tue, umsetzen, in eine Story packen, so dass ich meine Follower damit erreiche. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber die Frage ist bei jedem Inhalt, den wir posten, immer für uns die Frage, was will ich erreichen? Was will ich zeigen? Ist das, was ich gerade zeige, wirklich professionell? Es sei denn natürlich, ihr sagt, das ist mir vollkommen wurscht, ich will hier authentisch sein und authentisch ist vielleicht heute A und morgen B und ich bin halt so und ich bin chaotisch und wer mich deshalb nicht bucht, der hat halt Pech gehabt. So, ich denke aber trotzdem, dass die meisten von uns ein, sage ich mal, seriös geführtes Account haben möchten und möglichst viele Leute ansprechen müssen, so, möchten, so. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt hingehe und heute schreibe, das ist ja vollkommen egal, ich schreibe heute mal, sag heute in meiner Story, boah, ich liebe Hunde, aber Kinder finde ich voll kacke. So, da muss mir klar sein, dass irgendeine Mutti, die mich eigentlich für nächste Woche gebucht hat, sagt, was ist das denn für eine? Die kann keine Kinder ab. Also das finde ich irgendwie so derart unsympathisch, sowas in der Story zu sagen, da sage ich ab. So, das kann passieren. So, überspitzt ja immer wieder die Sache, dass ich sage, politische Sachen gehören genauso wenig da rein. Wenn ich mich am Wochenende auf einer Demo, weiß ich nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, auf einer, irgendwie auf einer Demo zeige, auf einer politischen Demo oder ich bin hier am Stammtisch der SPD, dann müsste mir auch schon klar sein, dass vielleicht viele denken, boah, die schickt die Wild-SPD, das geht ja gar nicht. So, also, na, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich finde, ja, es steht uns zu und das ist auch okay. Man darf seine Meinung sagen. Ich bin niemand, der sagt, du musst mit deiner Meinung hinterm Berg halten. So, und ich finde auch mal auf deinem privaten Account kann man sich vielleicht auch viele Dinge leisten, die für mich persönlich, bitte, selbst keiner auf den Schlips getreten fühlen, nicht in einen Business-Account gehören. Und das sind Sachen, die triggern könnten, egal wen, weil ich will kein Influencer werden. Ich würde mich super über eine Reichweite von 500.000 Leuten freuen und dass ich jeden Tag 500 neue Follower habe, habe ich aber nicht. Ich habe eine furchtbare Reichweite. Ich habe, wenn ich mal Reichweite habe, steckt da super viel Arbeit drin. Da muss ich auch wirklich am Ball bleiben. Deswegen sage ich, Influencer sein ist ein richtig harter Job, den man nicht unterschätzen und auch nicht kleinreden sollte. Es ist einfach eine ganz andere Tätigkeit. So. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte nur meine Bilder zeigen, was ich gemacht habe, ich möchte den Leuten zeigen, wie ich arbeite, was meine Highlights sind. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, diese Pinnwand der sozialen Medien zu nutzen und da all das anzupinnen für meine Kunden, was die interessieren könnte. Die kommen auf meine Seite. So vergessen wir zum Beispiel ganz oft, auf die Startseite bei Instagram draufzuschreiben, wo ich bin. Ist euch schon mal aufgefallen? Bei ganz vielen Fotografen, es geht mir genauso, dann denke ich, ach, wo kommt die denn her? Und es steht einfach nicht drauf. Ich muss erstmal auf die Homepage klicken oder, um zu gucken, wo fotografiert die denn? So, das sind so Kleinigkeiten und da muss man sich dann halt einfach fragen, was will ich zeigen? Also es ist wichtig, wenn ich deinen Account aufmache, was machst du? So, interessiert mich jetzt, dass du 3 Hunde und 3 Kinder hast oder interessiert mich, dass du Tierfotografin bist und dass du nicht nur Hunde, sondern vielleicht auch Pferde fotografierst oder neben Tieren vielleicht auch Menschen fotografierst? Und wo bist du? Wo kann ich dich erreichen? Weil wenn ich in Düsseldorf wohne und du in Hamburg, dann bist du für mich vielleicht auch nicht der potenzielle Fotograf, auch wenn mir deine Fotos gefallen. So, das auch wieder das Thema letztes Jahr auch angesprochen wurde, dass man sagt, wenn man einen guten Fotografen hat oder wenn man einen Fotografen toll findet, ist man auch bereit, für einmalige Bilder zu dem zu fahren. Da stimme ich nur halb zu, weil ich auf der einen Seite sage, ja, ich bin auch schon weit gefahren für ein Fotoshooting, aber denk bitte mal dran, A, nicht jedes Pferd zum Beispiel ist mobil, nicht jeder Hund fährt gerne Auto. Kinder, Familienshootings, ganz ehrlich, also ich habe jetzt schon Bauchschmerzen, wie ich mein 1-, 4- und bis dahin dann auch, also bis dahin 5-jähriges, also ich, der stimmt überhaupt nicht, wartet mal kurz. Genau, ich habe, wenn wir jetzt in Urlaub fahren, ein 1-jähriges Kind, ein 3-jähriges Kind und ein 5-jähriges Kind. So, wie ich die 3,5 Stunden auf der Autofahrt beschäftige. Und ich habe jetzt schon total Schiss, dass wir in einen Stau kommen oder irgendwas schief geht oder irgendeiner einschläft. So, und auch da würde mir das niemals antun, wenn ich jetzt sagen würde, der Fotograf schlechthin, den es für mich schon nicht gibt, weil es gibt viele tolle Fotografen. Und manchmal muss man vielleicht mal eine Stunde fahren, bis man jemanden findet, der genau das anbietet, was man möchte. Aber ich muss keine 5 Stunden Auto fahren. Und da gibt es mit Sicherheit immer noch andere Wege. Also für mich wäre das nichts. Und ich finde, das kann man vielleicht dann auch nicht so voraussetzen. Ne? So, du sagen. Vielleicht kann man ja auch den Fotografen mal kontaktieren und sag mal, wenn du mal in meiner Nähe bist, sag mir mal Bescheid. Aber es wäre für mich keine Option zu sagen, ich fahre jetzt für die. Vor allen Dingen, man weiß ja auch nie, machen die Kinder an dem Tag mit? Wie oft habe ich früher, als ich Familien fotografiert habe, gesagt, okay, komm, dein Kind hat gerade überhaupt keinen Bock, der hat schlecht geschlafen, der hat, weiß ich nicht, irgendwas, brütet irgendwas aus. Lass uns das nächste Woche nochmal probieren. Ja, ganz mal ehrlich, ihr wisst doch, was da dran hängt. Ich hatte das Trara jetzt vor ein paar Tagen mit einer Zahnärztin. Wir sind zu einer neuen Zahnärztin gefahren, aus verschiedenen Gründen. Und da mit 3 Kindern zum Zahnarzt. Ich hatte ich hätte nur einen gebraucht, aber ich hatte meine Eltern mit dabei, die sind beide mitgekommen, weil ich kann mich ja nur um ein Kind kümmern. Und Henry reißt ja das ganze Wartezimmer ab in der Zeit, ne, wo die anderen beiden dran sind. Also es wäre gar nicht gegangen. Mit den 2 Großen gar kein Problem, aber ich hatte halt alle dabei und dann war mir das zu viel. Und als sie dann sagte, ja, tut mir leid, der Bohrer ist kaputt, kommen Sie halt nächste Woche nochmal, da habe ich halt gedacht, nee, das war schon krass. Und für so ein Shooting, man ist gestylt, man hat sich vielleicht sogar vorher noch beim Friseur zurechtgemacht oder. Dann ist das natürlich total furchtbar, wenn der Fotograf sagt, gut, das Kind ist nicht drauf, kommt nochmal wieder. Aber wenn derjenige jetzt auch noch in Hamburg wohnt, dann ist das ja gar keine Option. Ne? So schlimm, wie das eh immer ist, wenn man so ein Shooting verschiebt. So, also gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, wir machen unser Social-Media-Account, um Kunden die Arbeit zu zeigen, sie davon zu überzeugen, dass ich natürlich die allerschönsten Fotos mache, dass ich Aktionen habe, die es wert sind, gebucht zu werden. Und man muss es natürlich schaffen, sich unter dieser wahnsinnig breiten Masse an immer besser werdenden Bildern, insbesondere unter denen, die natürlich auch noch richtig gut bearbeitet sind, als jemand wie ich zum Beispiel, der nur fast sehr, also mehr oder weniger ja nur so eine Art Grundoptimierung über die Bilder legt, die sind ja nicht großartig bearbeitet, dann habe ich Schwierigkeiten, da einfach hervorzustechen. So. Und natürlich ist eine Alternative dann zu sagen, ja, ich werbe jetzt halt mit hervorragend bearbeiteten Bildern, aber das wäre ja dann nicht 1:1 das, was ich im Alltag auch abgebe. Das heißt, die Bilder, die ich abgebe, muss ich ja auch posten. So. Und deswswegen finde ich das immer so eine Sache, dass wir uns mehr hinterfragen müssen, ist mein Post jetzt gehaltvoll und warum poste ich das jetzt? Also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, Also es gibt bei mir Posts, die haben manchmal gar keinen Inhalt. Ich mache mal parallel, meine Facebook-Seite auf, um mal reinzugucken. So, weil jetzt zum Beispiel es einfach schnell gehen muss. Heute Morgen, ich versuche ja, meine Accounts ein bisschen am Leben zu behalten und nicht, dass da wieder so 2 Wochen gar kein Bild gepostet wird, obwohl es auf Facebook überhaupt gar keinen Sinn macht. So, also heute Morgen vor 4 Stunden habe ich gepostet ein Bild aus dem Studio, ein Pferdestudio-Bild, das da heißt Schattenspiele. Es heißt einfach Schattenspiele, nichts weiter. Bäm. Hat ganz 8 gefällt mir Angaben und wurde einmal geteilt. Also unfassbar krass. So, und dann gibt es halt auch Sachen, wo man vielleicht eine kleine Aktion einfordert, damit mal überhaupt irgendwas passiert. Dass man zum Beispiel, wenn man sich gerade zwischen 2 Bildern nicht entscheiden kann, packe ich schon mal 2 Bilder rein und frage dann, welches Bild mögt ihr am liebsten? 1, 2, manchmal auch 3. Dann kommt der ein oder andere vielleicht und lässt wenigstens mal einen Kommentar hinter. War bei Facebook jetzt auch sehr rar. 21 gefällt mir Angaben, 7 Kommentare, aber immerhin, besser als nichts. So. Und dann ist es mir aber genauso wichtig, dass wenn ich Zeit habe und mich Dinge beschäftigen, die zu posten, damit die Kunden, also erstmal ist mir das dann meistens so, das will einfach raus. So, mir ist danach, wenn ich Zeit habe, sonst gibt es eben was Kurzes und dann schreibe ich mal einen Text, der vielleicht den einen oder anderen irgendeiner Form mitnimmt. Und den letzten Text, den ich gepostet habe, der ging um das Thema mit den Wasserzeichen. So, das sind dann gerade mal so Sachen, die entweder ganz aktuell sind oder die mich schon länger beschäftigen. Und meistens versuche ich die ähnlich wie diesen Podcast eben so zu formulieren, dass ich keinen trigger, dass ich keinen damit angesprochen fühle. Und natürlich gibt es so Themen. Also das Thema will ich euch nicht vorenthalten. Ich spreche das jetzt nochmal kurz an. Es ging um folgendes Thema. Als ich mit der Fotografie angefangen habe, konnte man ja sich auch noch nicht so viel abgucken und mir, natürlich hat mir jeder von Anfang an gesagt, du brauchst immer ein Logo, ein Wasserzeichen auf deinen Bildern. Mich persönlich hat das so extrem gestört, wenn die Leute zu mir kamen, dass ich denen ein Foto mit Wasserzeichen geben sollte. Und dann hat sich natürlich relativ schnell etabliert, dass man den Versionen dem Kunden 2 Versionen gibt. Also einmal eine hochauflösende Originaldatei und eine etwas komprimiertere Datei mit einem Wasserzeichen versehen. Die war dann meistens auch noch mal ein bisschen geschärfter, optimal vorbereitet von den Abmessungen her, um es bei Social Media zu posten. Und die war dann eben um ein Vielfaches kleiner. Jetzt war das bei mir aber immer so, dass ich eine D5 hatte und vorher eine D4 und die Auflösung einfach nicht so grandios war. Da war Nikon ja nie so super auf der Höhe. Und die Fotos waren einfach okay. Also ich habe die einfach dann so rausgegeben. Und für mich war das, ich habe diese Automatisierung damals nur ja auch über Photoshop gemacht. Also über Photoshop dann einen Export der Daten nochmal mit einer Logo-Datei versehen. Und man sagt jetzt immer so, ja, das ist doch keine Arbeit. Ja, natürlich nicht. Aber ich muss trotzdem jetzt über Lightroom, deswegen bietet sich das ja auch an, ich muss die bearbeiteten Bilder nicht nur als Originaldatei exportieren, ich muss sie auch nochmal mit Logo exportieren. Gut, das ist so eine kurze Aktion, das ist natürlich auch gar kein Akt, das ist wirklich super schnell gemacht. Aber ich muss zum Beispiel in PicDrop 9 Ordner anlegen, ich habe wieder einen Ordner mehr und eigentlich muss ich ja sogar 2 Ordner anlegen, wenn ich die sinnvoll sortiert haben will. Und ich habe damals entschieden, dass ich das nicht mache. Dass mir das einfach zu viel Arbeit ist. Das klingt jetzt bescheuert, aber es ist wieder ein Schritt mehr Arbeit. Und da meine Kunden damals ja sogar auch alle Bilder mitbekommen haben, oft, also bei den Hochzeiten gab es alle Bilder grundoptimiert, bei den allen Shootings, bis auf bei den schwarzen Pferdeshootings, also auf den Studiofotos von den Pferden, gibt es bei mir die Möglichkeit, gegen einen gewissen Aufpreis alle unbearbeiteten Fotos zu bekommen, beziehungsweise grundoptimierten Bilder zu kaufen. Die sind dann nur durch Lightroom, aber nicht durch durch Photoshop gelaufen. Früher nicht Lightroom, sondern eben nur die Bridge. Und das dann alles nochmal umzuwandeln und hochzuladen, das war mir einfach zu krass. Also haben die Kunden von mir immer eine Version ohne Wasserzeichen bekommen und die Standardantwort war immer, hast du keine Version mit Wasserzeichen, die ich posten kann? Also ich immer gesagt habe, wenn dem jemandem die Bilder gefallen, wird er dich fragen, wo die her sind. Oder schreib doch einfach, verlink mich doch unten oder schreib einfach dazu. Und wenn nicht, dann nicht. Dann ist das so. So, jetzt ist aber das Problem. Also das habe ich jetzt auch jahrelang so beigehalten. Und ich weiß, dass das vielleicht nach heutiger Sicht, wo es jetzt heute andere anders machen. Also ich sage immer, ne, man wird dann natürlich von allen Seiten überholt. Ne, und dann sagen alle so, oh, die schickt, die ist so unprofessionell. Die gibt nicht mal eine verkleinerte Webversion, nicht mal mit Wasserzeichen, bla bla bla. Aber früher war das halt nicht so. Könnt ihr mich jetzt auch für verteufeln, dass ich sage früher, früher, früher. Ich könnte das jetzt auch einfach verschweigen, aber es ist halt so. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Z9 ja so ein Megapixel-Wunder ist. Die hat halt jetzt sehr viele Pixel, ähnlich wie Canon das ja schon immer hatte. Und jetzt ist mir aufgefallen, dadurch, dass die Dateien halt so groß sind, wenn ich die so meinen Kunden zur Verfügung stelle und die posten den im WhatsApp-Status, die posten, die schicken die sich über WhatsApp von A nach B. Die haben die dann auf dem Handy gespeichert und manchmal sieht man ja dann irgendwie Screenshots oder. Und oder mir wird mal ein Bild über WhatsApp zugeschickt. Oder noch schlimmer, ein super süßer Post. Oh, die Nicole war bei uns und die hat so tolle Bilder gemacht und bla bla bla. Und dann kommt da drunter ein Bild und das ist einfach so mega komprimiert. Das ist blass, es fehlt an Schärfe, es sieht furchtbar aus. So, der Kunde sieht das gar nicht. Ist mir jetzt schon aufgefallen, ein paar Mal. Und ich sitze an meinem Handy, lasse verschreckt bald das Handy fallen, denke mir so, nein, was denn mit dem Foto passiert? So, und das ist mir natürlich dann schon ein bisschen unangenehm, weil ich mir denke, was ist denn das für eine Werbung, wenn jetzt jemand dieses Bild sieht, der bucht mich am Leben nicht. So, der Kunde kann natürlich nichts dafür. Und das liegt mit Sicherheit jetzt auf einmal daran, also erstmal ist mir aufgefallen, dass auch Facebook komprimiert, das war aber bis vor kurzem nicht so in den Chats, da war das immer noch so, dass ich über Facebook in einer hohen Auflösung verschicken konnte und die Bilder waren auch gut und gestern ist mir aufgefallen, da habe ich eine Datei über den Messenger verschickt, die wird jetzt auch mega komprimiert. Also da hat sich wohl irgendwas geändert und ich habe nichts an meinen Einstellungen geändert. Auf jeden Fall, und das war keine große Datei, so. Und jetzt habe ich ja gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr mit der Z9. Jetzt könnte ich natürlich jedem Kunden schreiben, bevor du meine Bilder in den Status setzt, ändere bitte das und das in deinen Einstellungen, bla bla bla. Finde ich irgendwie alles total doof. Also habe ich mich jetzt schweren Herzens und zähneknirschend wieder mit mehr Arbeit dafür entschieden, ab sofort gibt es eine Webversion. So, und auch das ist halt eine Sache. Natürlich ist jetzt wieder auch da die Frage, wem bringt dieser Post jetzt was? Meine Fotografenkollegen, die lachen jetzt wahrscheinlich alle über mich, weil die denken, also das haben wir ja immer schon so gemacht. Wie blöd bist du eigentlich, dass du das noch nicht gemacht hast? Ich stehe halt dazu. Ne? Also wer das denkt, ja, der denkt das halt. Also das ist mir jetzt auch wirklich wurscht. Sie haben ja auch nicht ganz Unrecht. Und für meine Kunden ist das einfach, dass ich gedacht habe, naja gut, gib vielleicht einfach ein bisschen was mit, dass es jetzt einfach eine Logodatei gibt. So, Feierabend. Ne? Also es ist, war mir jetzt einfach wichtig, das mal runterzuschreiben. Natürlich hat das jetzt keinen mega Mehrgehalt. Es ist aber auch so, dass ich jetzt nicht sage, da fühlt sich jetzt irgendeiner durch getriggert. Weil selbst wenn einer dabei ist, der sagt, ja, ich mache das genauso, der sieht dann halt höchstens, naja gut, bin ich nicht alleine auf dieser Welt. So, davor gab es noch einen kleinen Post zu der Heide-Aktion. Und da war jetzt aktuell auch wieder das Problem, Heide fotografieren, ja oder nein? Sie, Olix Heide und ich, wir haben mal so eine kleine Geschichte, habe ich auch schon mal erzählt zum Thema Locations. Als wir da angefangen haben zu fotografieren, da war wirklich wenig da los und da gab es viele versteckte Ecken, wo man sich so ein bisschen, ja, ich oute mich jetzt, ich sage das ganz offen und ehrlich, ich habe mich auch ins Heidekraut gehockt. Ich habe da nichts Verwerfliches dran gesehen, so. Heute sehe ich das auch anders. Heute sage ich, ja, war dumm. Das war nicht in Ordnung, weil sowas zu erhalten ist natürlich super wichtig. Und da wirklich, wenn das alle machen, so, also war nicht so ganz cool von mir. Ist aber, wie gesagt, jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich habe das da ganz regelmäßig gemacht, direkt neben den Wegen, 2 Meter rein, zack. Ja, ich meine, ist ja auch eine verführerische Kulisse, so. Und wenn es dann mal hieß, nur auf den Wegen oder so, ja, das geht aber halt in der Ulixer Heide super schlecht, weil da sind ja nicht diese Sandwege, wie man diese schon mal in anderen Heideflächen hat. Und da konnte man schon mal ein bisschen mogeln, aber irgendwann waren so viele Fotografen da, mit Pferden, mit Hunden, mit Workshop-Gruppen und. Und es war so viel los, inklusive natürlich Ordnungsamtleuten, die da durchgerast sind. Und die Hegip haben noch irgendwie so einen anderen Namen. Ich weiß nicht, ob das auch Förster sind oder so, die dann da durchrennen. Auf jeden Fall waren jede Menge Leute da und ich hatte mein beschriftetes Auto. Ja, meinte, die sind blöd, die wussten mal, die Schick ist da, dann latschen wir mal los, wir wissen, wo die sitzt, dann ziehen wir die mal aus dem Busch. So, und das war mir irgendwann echt zu blöd. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lasse ich die jetzt alle hier machen. Man ist ja, wenn man mal ehrlich ist, man ist ja auch dann irgendwann, denkt man so, ja gut, die machen das alle, ne? Wir alle machen das, dann mache ich das auch. So, und natürlich, ich bin auch der Meinung, ich sage, also der Meinung nicht mehr, weil ich kann es nicht mehr so ganz vertreten, aber ich denke mir natürlich manchmal auch, ich mache das hauptberuflich, alle anderen Fotografen, die es jetzt inzwischen gibt, bieten Heideaktionen an und die scheißen auch drauf und setzen sich in die Heide, weil es alle anderen ja auch machen. So, und ich darf jetzt keine Aktion da anbieten, nur weil ich der eine bin, der sagt, nee, das mache ich nicht, ich latsche da die Heide kaputt. Und das ist ja auch offiziell nicht erlaubt. Also ihr seht, das ist schon echt eine ganz, ganz schwierige Sache. So, jetzt hatte ich die letzten Jahre eh Pech. Die Heide war sehr schwierig zu mir. Also wir waren irgendwie nicht kompatibel, wegen Kind gekriegt und schlechte Zeit oder im Urlaub oder hin und her. Und diesmal wollte ich sie ja auch schon wieder umgehen, weil ich meinen Urlaub genauso gelegt hatte, blöderweise, dass ich sie wieder nicht mit hätte mitnehmen können. Und jetzt ist halt gerade aktuell echt das Thema, dass ich mir denke, mache ich es, traue ich mich dahin oder lieber nicht? Weil eigentlich ist es blöd. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es einfach blöd. Nicht nur, dass man es eigentlich nicht machen sollte, weil man eben die Heideflächen kaputt macht, sondern auch vor allen Dingen und dem Umstand geschuldet, dass man es nicht darf. Und dass das richtig teuer werden kann für einen selber, wenn man da erwischt wird. Und auch der Besitzer des Hundes, den ihr da erwischt würdet, der kriegt Ärger. Erstmal, weil er eventuell sogar unangeleint ist. Und selbst wenn er ihn mit einer dünnen Leine, mit einer Retuschierleine fotografiert, hat er ja auch die Wege verlassen, wenn ihr den da reinsetzt. So. Das ist für mich eine Sache, wo ich ganz klar sagen muss, also A, gibt es natürlich Heiden, da wird kontrolliert, es gibt B, Heiden, da ist es verboten, definitiv, da dürft ihr gar nicht gewerblich Fotos machen ohne Genehmigung. Und in Solingen ist es hier zum Beispiel so, dass sie sagen, du darfst da gewerblich Bilder machen, aber nicht die Wege verlassen. Und das ist natürlich da schon so ein Widerspruch in sich, ne? Die Heide ist ja nicht so gewachsen, dass man da wirklich super toll den Hund mega toll platzieren kann, ohne selber entweder den Hund da reinzusetzen und selber auf dem Weg zu hocken. Also gut, das würde vielleicht gehen, da wäre der Hund da wahrscheinlich den Weg auch nicht verlassen. Also ich glaube, es würde wahrscheinlich nur gehen, wenn ihr einen perfekt erzogenen Hund habt, mit dem richtigen Licht an der richtigen Stelle, dass ihr den Hund über Distanz da reinschicken könnt, natürlich an der Leine, und ihr selber bleibt dann außen. So, aber da kreiert ihr natürlich nicht die mega perfekten Bilder. So, da will ich jetzt aber auch gar nicht, ich will hier niemanden anprangern, ne? Ich will damit eher im Gegenteil sagen, wir alle haben das wahrscheinlich schon gemacht. Und manchmal ist es, dass man sich gar keine Gedanken drüber macht, so wie ich vor ein paar Jahren. Ich habe da einfach gar nicht drüber nachgedacht. Für mich war das Natur, in der Natur darf man fotografieren. Ich habe da wirklich gar nicht drüber nachgedacht. Dann sieht man es überall. Da kommt man also auch nicht auf die Idee, dass es irgendwie nicht erlaubt ist. Und erst so vor ein paar Jahren kam da so die Transparenz dafür, dass man sagt, ich habe es natürlich auch in meinem Buch geschrieben und gesagt, macht es bitte nicht so. Seid achtsam mit den Dingen. Bei der Heide sehe ich halt jetzt nicht, ich sehe das schon so, wie ich es euch gerade gesagt habe, aber was natürlich gar nicht geht, ist einfach in irgendwelche privaten Felder latschen, in irgendwelche Felder von Bauern latschen, in irgendwelche Rapsfelder, in irgendwelche Kornfelder, in irgendwelche Maisfelder, das geht natürlich gar nicht. Und das solltet ihr wirklich auch bitte, bitte nicht machen. Und man macht das auch nicht, dass man ungefragt in irgendwelche Tulpenfelder marschiert. So, da dürft ihr mich jetzt auch für verteufeln. Und ja, ich habe das in der Vergangenheit auch alles schon gemacht, das gebe ich auch zu, weil aus den gerade genannten Gründen dieses Bewusstsein dafür bei mir gar nicht so vorhanden war. Und das hat sich geändert. Ich bin nach wie vor niemand, der irgendwen auf irgendwen zeigt und sagt, die hat aber jetzt im Tulpenfeld fotografiert. Ich sage halt nur, man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man viele Dinge auch einfach legitimieren kann, indem man miteinander spricht. Man kann viele Dinge einfach erfragen und sich mit ein bisschen Arbeit das Leben leichter machen. Man muss dann auch keine Angst haben, dass man mitten im Shooting von irgendwem angeblafft wird und weggeschickt wird und eine ganze Aktion vielleicht, die man geplant hat, nicht stattfinden kann. Und ja, ich finde, da müssen wir ein bisschen umdenken und nicht immer nur sagen, ich und alle anderen machen es doch auch, sondern dass allem voran auch ich öfter sagen, darf ich das überhaupt? Auch wenn ich das jetzt immer gemacht habe und auch wenn es alle anderen machen, vielleicht sollte ich da einfach mal anfangen, einen neuen Weg zu gehen, der für mich besser ist, der besser zu mir und meiner Arbeit passt. Weil Bauchschmerzen bei einem Shooting, obgleich hier der Ordnungsbeamte hinter einem steht, das braucht wirklich keiner. Und das ist auch der Grund, warum ich so wenig in der Uhligster Heide war. Inzwischen gehe ich ja wieder hin, aber ich bleibe dann tatsächlich auf den Wegen weitestgehend. Und ich war auch zur Heidesaison nicht da. Und also nicht weitestgehend, ich bleibe auf den Wegen, Punkt. Und ich habe da einfach ein paar neue Stellen aufgetan. Und ich habe 2 Heide-Locations, wo Heide einfach wächst im Wald, wo kein offizielles Naturschutzgebiet ist. Das heißt, da ist es nicht so, dass, das sind klitzekleine Heideflächen, ne? Also da wächst, was ist man da hingepustet aus der Heidenfläche, wahrscheinlich mal irgendwo hingewachsen, keine Ahnung. Und da gehe ich jetzt immer hin. Das ist legal, das ist okay. Das eine ist sehr ruhig mit nicht ganz so schönen Hintergründen, weil sehr dunkel gelegen, also sehr dunklen Bäumen und Pflanzen bewachsen. Da kommt wenig Licht rein. Und das andere ist eine schöne Freifläche mit nicht ganz so üppiger Heide. Aber da ist dann halt das Problem, dass sehr viele Hunde da rumrennen. So. Und das sind halt auch so Sachen, die mich darin bestärken zu sagen, man muss das Ganze nochmal umdenken und vielleicht dann wirklich auch einfach mal den Garten nutzen und zu sagen, es müssen nicht immer vielleicht die mega Heidelandschaften sein. Ich meine auch mal vor allen Dingen, die KI kann uns da ja auch ein bisschen unterstützen, dass man das ein bisschen aufpeppt. Ne? Also seien wir mal ganz ehrlich, man muss ja nicht die ganze Heidelandschaft mit der KI kreieren. Aber wenn man sagt, okay, da ist mir jetzt hinten ein bisschen wenig Heide, kann man doch mal auch noch ein bisschen was dazu diktieren, oder? Also sehe ich so. Ihr werdet mich verteufeln, für diesen Podcast werdet ihr mich hassen, aber es ist einfach erstmal ganz frei rausgesprochen, meine Meinung. Und ja, vielleicht kann man dann das Ganze so ein bisschen umgehen. Und ich pflanze mir jetzt einfach ein bisschen Heide im Garten, habe ich mir jetzt versprochen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Ich habe gestern in 2 Blumenläden schon mal keine bekommen. Also wir reden ja hier von, sag ich mal, diesen Erika-Pflanzen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Heide sonst irgendwas. Es gibt ja Winterheide und Blabla Heide. Und da muss ich mir jetzt erstmal gucken. Und vor allen Dingen, wo wir das hinpflanzen. Wir haben wirklich einen richtig tollen Garten. Der ist ja jetzt gerade erst fertig geworden. Und wir haben bei Sonnenlicht wirklich schöne Ecken vom Licht her. Und die würde ich mir, genau diese Stellen würde ich mir halt gerne so bepflanzen, dass ich das ganze Jahr über immer was Schönes, Blühendes habe. Und was natürlich auch immer eine Option ist, zum Beispiel, wenn man ein Welpenshooting hat, vielleicht einfach mal eben im Blumenladen vorbeizufahren, 3-4 schöne Blümchen zu organisieren und ein Körbchen dazwischen und so. Da muss man vielleicht auch sagen, nicht immer höher, schneller, weiter. Manchmal ist weniger mehr. Und ich finde das auch, also mein Traum wäre zum Beispiel mal solche Lavendelfelder, ne? So wie wir die so kennen, mit diesen ganz langen Reihen, die Berge raufgewachsen und so. Also würde ich, das wäre für mich das Fotografenglück hoch 10. Aber das ist eben, das kann ich mir auch nicht in meinen Garten pflanzen. Ich muss dann einfach auch da ein bisschen meine Ansprüche runterschrauben und sagen, naja gut, da bei mir gibt es dann halt vielleicht irgendwie die 5 dicken Lavendelpötte oder eingebuddelt irgendwo und da setzen wir dann den Hund rein. Aber wenn man genügend Möglichkeiten hat, denke ich, wäre unser Garten schon eine schöne Kulisse. Und natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, ist es dann mein Garten. Und ich kann hier tun und lassen, was ich will. Und nichtsdestotrotz hat man ja immer noch die Möglichkeit, dem Kunden was anderes zu bieten, wenn der sagt, nee, ich möchte aber jetzt lieber an Wasser, ich möchte See, ich möchte an Rhein, ich möchte in die Stadt. Das ist ja alles, soll ja nicht ausgeschlossen sein, aber wir haben wirklich oft das Problem, dann haben wir Hunde, die sollen im Freilauf geknipst werden, die sind aber nicht sozialverträglich, die dürfen keine anderen Hunde sehen, hören, keiner treffen, wie auch immer, die man weiß nicht so richtig, ob es an jetzt wie mit der Heide hat man die Problematik, dass man nicht so richtig weiß, wo fahre ich denn jetzt hin und wo ist es denn schön. Und da muss man vorher, wenn man lange nicht mehr da war, muss man vorher mal hinfahren. Wie ist denn der Stand? Wie sieht die Heide denn aktuell aus? Natürlich kann man mal Kollegen fragen oder man sieht vielleicht, ah, der Kollege war gerade in der Uhligster Heide, da blüht ja schon was. Aber ne, so muss man halt gucken. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, man hat einen kleinen Garten, man braucht ja auch gar nicht immer so viel Platz, Aber man ist natürlich auch im Garten ein bisschen eingeschränkt. So. Muss man ja ganz klar sagen. Also eine Möglichkeit, jetzt hier eine vierköpfige Familie mit zwei großen Hunden, kann ich in keine Geheidefläche hier setzen. Das ist nicht möglich. Naja, also gut, da muss man mal gucken, wie das sich bis nächstes Jahr gestaltet. Aber auch das ist eine Sache, ja, Aktionen, ne? Die man natürlich auf der Homepage, die man dann auf seinem Instagram-Kanal ausschreibt. Und was haben wir denn noch? Ja, ab und an. Genau, ich habe auch dieses Thema jetzt hier schon mal vor ein paar Tagen gepostet, weil ich halt immer wieder Sachen bei meinen Kollegen auch sehe, wo ich mir denke, das ist eine persönliche Meinung, hat aber jetzt in dem Fall überhaupt gar, also hat was, also das ist eine Aussage, wo die Kunden vielleicht ein Fragezeichen über dem Kopf haben und auch die Kollegen ein Fragezeichen über dem Kopf haben. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache das nicht der Reichweite wegen, dann, wo ich mich frage, warum hat die Person das jetzt gerade gepostet? Das hat keinen Inhalt. Ich bleibe mit einem Fragezeichen oder vielleicht auch mit einem Ausrufezeichen zurück. Und vielleicht habe ich sogar Stories, die mich dauernd triggern, weil mich das Thema irgendwie auf irgendeine Art und Weise nervt, will ich nicht sagen. Aber vielleicht sind das Themen, die mich ärgern, ne? Also vielleicht jemand, der zum Beispiel immer was auf Kollegen schimpft oder so, ne? Wo ich sage, das ist nicht gut. Also ich darf mich dann auch nicht, natürlich, pass mal auf, wenn ich jetzt zum Beispiel was Böses schreibe, ne? Haben wir letztens auch gehabt mit den Hulifarben und ich sage, diese Hulifarben, bla 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 bla, dann ist ja klar, dann werden ganz viele darunter schreiben, ja, sehe ich auch so und voll gefährlich und so. Und dann kann ich mich am Ende auf 100 tollen Kommentaren, die alle mich beweihräuchern in meinem Thema, vielleicht habe ich auch drei, die sagen, sehe ich nicht so, aber es ist ja meist keine Diskussion, sondern man wird ja nur Zuspruch erhalten und ich stehe ganz toll da. Dass ich aber vielleicht gerade 20 Kollegen, die mit Hulifarben arbeiten, voll vom Kopf getreten habe mit diesem Post und vielleicht auch der ein oder andere Kunde, der gesagt hat, ey, ich habe das aber schon mal gemacht und ich sehe das gar nicht so, was erzählten die da, die macht ja da ihre Kollegen schlecht, das kriegt man ja nicht immer so mit. Also von daher muss man halt sagen, kann man das vielleicht irgendwie anders formulieren, ne? Oder, ja, ist das vielleicht eine Aussage, die ich mir einfach spare? So, ich biete das nicht an, Punkt. Feierabend, oder? Also, weiß nicht, so sehe ich das. Ich habe mit Sicherheit auch ja schon mal den einen oder anderen Fauxpas geschossen. Sagt man so, ne? Ich habe da zwei Sprichworte miteinander verbunden. Ich habe mir ein Fauxpas geleistet oder ich habe einen Bock geschossen. Das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Also meine Freunde sagen mir das sehr oft, dass ich Sachen sage, die falsch rüberkommen. Also sprich, dass Leute wirklich beleidigt sind oder was auffassen, was ich natürlich ganz anders gemeint habe. Und das wird mir mit Sicherheit bei meinen Social Media Posts auch schon so gegangen sein, dass ich irgendwas geschrieben habe, was jemand blöd aufgefasst hat oder anders aufgefasst hat. Vielleicht danach denkt, boah, ist das eine arrogante Ziege oder boah, die weiß aber alles besser oder die hat da irgendwen an den Pranger gestellt. Na, man fühlt sich ja, wie ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, man fühlt sich einfach oft auf den Schlips getreten, weil man eben nur so eine einseitige Sache sieht. Man nimmt das, was man aufnimmt, wird direkt bewertet. Und wenn das landet sehr schnell dann in einer Positiv-Negativ-Schublade und ja, da wieder rauszukommen, ist dann manchmal schwer. Und dann haken wir dann auch ganz schnell jemanden ab. Dann liest man zwei so Posts, die man vielleicht einen falschen Hals bekommen hat und dann ist die Person direkt schon ne? Wieder. Nee, die kann ich nicht leiden. Die macht immer das und das. So. Ja, also ich finde auch da, es gibt ganz viele tolle Kollegen, die halten ihre, also die bringen sich unterschiedlich ein. Der eine postet alles von sich, privat, sein ganzes Herzblut, alle Emotionen gehen mit rein und der nächste bleibt ganz sachlich dabei. Und mit Sicherheit ist es auch alles authentisch und passt zu der jeweiligen Person. Der eine braucht das und er teilt seine Gefühlswelt gerne mit. Dann der andere ist vielleicht ein bisschen introvertierter. So, mir muss halt nur klar sein, dass alles, was ich poste, eventuell von irgendwem falsch, anders, der anders denkt vielleicht, aufgefasst wird Und mir muss klar sein, dass ich dadurch eventuell den ein oder anderen Kunden verschrecke, erschrecke. Ja. So, wenn mir das klar ist und man sich vielleicht wirklich nochmal überlegt, muss ich das jetzt posten oder trete ich da jetzt irgendwem auf den Schlips oder bringt mich das jetzt weiter? Ich denke, auch das würde die Social-Media-Welt manchmal ein kleines bisschen besser machen. Aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch mit meiner Meinung. Aber manchmal, finde ich, sind Sachen gepostet, die für mich aus meiner persönlichen Sicht nicht unbedingt auf einen Business-Account gehören. Und das sind dann einfach Sachen, wo ich mich oft auch selber frage, wie mag das jetzt bei meinen Kollegen ankommen? Sehen die das genauso oder sehen das nur ich so? Oder wie mag das vor allen Dingen bei den Kunden ankommen? Was denken die Kunden darüber? Weil man ja immer wieder erschreckt ist, wie viele meiner Kollegen und Kunden jetzt auf mich zukommen, früher schon immer, und sagen, ja, habe ich bei Facebook gesehen oder habe ich auf Instagram gesehen, habe ich in einer Story gesehen. Und jetzt natürlich auch sagen, habe ich in einem Podcast gehört, ja, das war jetzt auch im Video-Workshop mit Anna dann, dass sie sagte, ja, das hast du ja im Podcast erzählt, ich habe ja im Podcast gehört. Und das darf man gar nicht unterschätzen, ne? Wie viele Leute man dann doch irgendwie damit erreicht und wie viele Leute das dann vielleicht hören. Und auch das ist ja eine Sache. Vielleicht haben viele in den Podcast reingehört, in die ersten 1, 2, 3 Folgen und haben gesagt, okay, die Stimme gefällt mir nicht, die Person gefällt mir nicht, die ist mir unsympathisch. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Na, und der Nächste hört sich vielleicht die Folgen an, die für ihn interessant sind. Es gibt auch vielleicht den einen oder anderen, der hört sich mehrere Folgen an und ist da ganz happy mit. Oder sag mal an der einen oder anderen Stelle, das sehe ich auch so oder das sehe ich völlig anders. Und das ist auch in Ordnung so. Das war jetzt einfach nur so mein Gedanken gut zu dem Thema, muss wirklich immer alles in Social Media rein. Und hinterfragen wir nicht zu selten auch, ob das, was wir da posten, wirklich Sinn macht. Ne? Also meine Stories zum Beispiel sind nicht lange durchdacht. Also meine Posts, alles, was ich mache, fliegt meistens so beim Podcast vom Mund ins Mikro und bei den anderen von meinen Händen einfach in die Tastatur, ohne da großartig drüber nachzudenken. Ich habe sehr wenig Posts, über die ich sehr lange nachdenke. Das ist meistens so schnell im Kopf und dann geht das direkt in den nächsten Kanal. Ne? Also da ist jetzt nicht wirklich was dabei, wo ich jetzt sage, oh, das ist so heikel, das muss ich überschlafen. Ne? So. Das heißt aber nicht, dass die Texte jetzt, wenn sie weitergefasst sind, nicht von Herzen kommen. Ne? Die sind nun nicht einfach tot gedacht, sondern die sind dann einfach so, wie sie kommen. Ja, und auch wenn ich authentisch bin, ist halt immer die Frage, ist das, was ich jetzt abbilde, wirklich das, was ich meinen Kunden zeigen möchte? Also zum Beispiel, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe eine psychische Erkrankung, ich habe was weiß ich was, ich habe ADHS, ich habe Depressionen, ich habe eine Angststörung. Finde ich überhaupt nicht schlimm, ne? Hat doch wahrscheinlich jeder Zweite von uns inzwischen oder ich habe einen Burnout oder was auch immer. Die Tragweite muss uns trotzdem bewusst sein. Es kann sein, dass ich damit ganz viele Menschen positiv erreiche, es kann aber auch sein, dass ich damit ganz viele Menschen negativ erreiche. Und ich finde auch in vielen Dingen, so wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da darf man auch ganz offen sagen, das bin halt ich und wer das nicht mag, der kommt halt nicht. Dann ist es vielleicht auch okay. Aber wenn ich jetzt sage, ich hasse alle, die Spinat essen oder ich bin selber Vegetarier und ich hasse alle Menschen, die Fleisch essen, dann ist das vielleicht ein Statement, wo euch schon klar sein muss, okay, das bist du und das ist auch authentisch und das ist auch das, was du denkst. Aber ob das jetzt so klug ist, ich weiß es nicht. Also ich denke bei ganz vielen Posts oft, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob das beim Kunden einfach jetzt gerade so gut ankommt. Und finde es auch den falschen Weg, dann, sage ich mal, auf Kosten anderer seinen Account ein bisschen aufzuposten. Also wenn ich immer nur sage, also ich mache das ja so, alle anderen machen das so, aber ich mache das ja besser und anders und tierkonformer und, dann bekomme ich natürlich ganz viel Zuspruch, aber es wird auch immer ganz viele denken, die sagen, weiß ich nicht. Also ich finde, das gehört nicht in so einen Account. Und auch wenn ich Clinch mit irgendwelchen Kunden habe oder Clinch mit irgendwelchen Kollegen, das würde ich nicht auf meinem Kanal breittreten, weil ich denke, was sollen denn die Kunden da mitnehmen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich habe gerade so einen Stress mit einem Kunden, der bezahlt einfach seine Rechnung nicht. Jetzt mal ehrlich, was würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, einen Dienstleister anguckt, einen Friseur, und der sowas in seiner Story erzählt, der würde auch denken, was ist das für ein komischer Vogel irgendwie, oder? Also ich würde das denken, ich würde sagen, was, also A, geht es allen Dienstleistern so, das braucht aber ja, jetzt muss man ja vielleicht nicht unbedingt so breit treten, und es hat ja keinen Mehrwert für den Kunden in dem Sinne, außer dass der denkt, boah, der redet aber schlecht über seine Kunden. So, und genauso, wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß ich nicht, boah, meine Kollegen klauen mir immer meine Locations, das finde ich, ist jetzt auch nicht fein. Das weiß ich nicht. Man kann sich darüber ärgern und man kann das auch abends bei seinem Freund erzählen und man kann vielleicht auch bei einem guten Kunden sagen, boah, ich bin voll angefressen, mir haben mal wieder 5 Kollegen die Location vom letzten Mal abgeguckt, ich muss mir jetzt was Neues suchen, aber alles andere ist doch irgendwie blöd, ne? Also die Tage wurde mir zum Beispiel... Traue ich mich das jetzt zu sagen? Die Tage habe ich ein Interview bekommen, von jemandem zugeschickt, mit einer Kollegin. Und alles, was ich darin gelesen habe, es ging nur um das Schlechtmachen von anderen Fotografen. Obwohl die Fragestellung teilweise eine ganz andere war. Es ging nur darum. Und ich war wirklich geschockt. Also man hat so viel Hass daraus gelesen, so viel Boshaftigkeit, wo man sich dann fragt, das muss ja auch nicht nur im Fotografiebereich sein, wo ich mir sage, also die Person weiß das ja anscheinend nicht, aber jeder Fotograf, der das liest, der muss automatisch ein ganz schlechtes Bild von der Person haben, weil das macht man einfach nicht. Das würde in vielen, also ich sag mal, wenn wir so jemanden in der Schulklasse gehabt hätten, oh Mann, das wäre aber was geworden, oder? Jetzt mal ehrlich. Also, weiß ich nicht. Ich denke, wir hinterfragen uns zu wenig. Und auch das ist ja so mein Vorsatz, auch für diesen Podcast, dass man sagt, ich höre mir meine Folgen tatsächlich auch immer mal wieder an und denke mir dann natürlich auch so, wie kommt das jetzt bei den Leuten an? Und ich bin auch super unsicher damit. Ich habe schon so viele Folgen aufgesprochen. Das ist jetzt hier ja ein ganz anderes Thema als ein Post, den ich vor mir habe, den ich nochmal 2-mal Korrektur lese vielleicht, mal eben in der Minute. Das hier ist ja, sag mal, ich habe jetzt hier 1:16 erzählt. Fast frei, ungeschnitten, ohne ein Skript. Ich habe nichts vor mir. Ich habe das einfach frei runtergesprochen. Und bei so vielen Sachen, da erzählt man natürlich auch zwischendurch Sachen, wo man dann denkt so, habe ich jetzt darüber vielleicht zu viel gesagt? Oder hat das jetzt vielleicht irgendeiner missverstanden? Oder könnte mir das jetzt jemand schlecht auslegen? Oder. Das ist natürlich Quatsch und es ist auch irgendwo authentisch, aber natürlich möchte ich nicht missverstanden werden. Und ich möchte auch nicht, dass dieser Podcast ein schlechter Ort wird, den man sich vielleicht anhört und denkt, boah, ich bin da jetzt mit total schlechter Stimmung raus. Sondern mein Ziel an der Sache ist es ja eigentlich, dass du das jetzt vielleicht gerade gehört hast und sagst, ja, stimmt, muss ich vielleicht morgen auch nochmal drüber nachdenken. Oder ja, stimmt, sehe ich auch so. Oder du sagst, das ist ja totaler Quatsch, was sie sagt, authentisch sein ist ja viel wichtiger und ich sehe das so und so und so. Und letzteres, bitte... Komm in den Podcast und diskutier das mit mir. Ich finde das total klasse und ich habe ja auch in den Gastdialogen immer mal wieder Themen, wo man sagt, wo meine Gäste zu mir sagen, nee Nicole, das sehe ich jetzt aber ganz anders. Und das finde ich auch okay. Und manchmal redet man einfach nur aneinander vorbei und manchmal merkt man auch, okay, da geht die Meinung auseinander, was ja vollkommen legitim ist. Ist einfach so ein Trend, den ich in letzter Zeit beobachte. Ganz vieles in den sozialen Medien ist eben nicht echt, sondern eine Verkaufsstrategie, so ein bisschen, ich stelle mich da, um zu verkaufen. Ich will Reichweite generieren, ich will triggern, aber natürlich auch, dass wir Fotografen vielleicht oft denken, wir müssten das genauso machen, obwohl wir ein ganz anderes Ziel haben und wir uns auch zu leicht beeinflussen lassen. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass jemand, man kriegt das ja viel mit, ne, dass dann jemand zu 2-3 Workshops geht und wiederkommt und wieder ein Stück Authentizität verloren hat. Also alles, was man vielleicht vorher an dieser Person total geschätzt hat, an seinem Business-Account. Ne? Die Persönlichkeit verändert sich dadurch ja Gott sei Dank meistens nicht. Aber dass sich jemand in ein Business-Modell versucht zu schieben oder sich einen Schuh anzuziehen, der einem nicht passt. Und dann geht man nicht gut. Und dann merkt man vielleicht, dass man das zwar unbedingt möchte, dass dieser Schuh passt, aber das funktioniert nicht, weil das einfach nicht zusammenpasst. Und dass vielleicht man dann feststellt, okay, da kriege ich aber blutige Füße oder, ich habe zu hoch, zu weit, zu schnell gedacht, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Aber man muss halt immer aufpassen, dass man sich nicht von dieser Scheinwelt und auch von dem, was andere mir erzählen, auch Kollegen mir erzählen oder so, dass man sich nicht zu weit vom eigenen Weg wegbringen lässt. Und wenn ihr sagt, mein Instagram-Account läuft einfach nicht, weil mit meiner authentischen Art erreiche ich einfach zu wenig Leute, ja, weiß ich auch nicht. Dann müsst ihr euch halt überlegen, ob euch das nicht reicht. Weil wenn ihr Kunden damit bekommt, ist doch die Reichweite vollkommen egal. Also ich sage mal auch, wenn ich mein Event-Beispiel im November, als ich meine Weihnachtsaktion ausgeschrieben habe, ging hier alle 5 Minuten irgendeine Nachricht los. So, da hatte ich 0 Reichweite. Also ich glaube, da hatte ich eine Reichweite. Ich habe meistens im Standardmodus eine Reichweite von 5.000 Leuten, die ich erreiche in 30 Tagen, nicht am Tag. Und jetzt aktuell durch ganz viel Arbeit und weil ich auch Glück mit den Reels hatte, die wurden jetzt auch ein bisschen häufiger angeguckt, habe ich eine Reichweite von 70.000. Hatte ja auch, habe ich ja schon mal gesagt, mein One-Hit-Wonder hatte ich mal 300.000 Reichweite. Und ich wette mit euch, also jetzt gerade, wo ich diese 70.000 habe, die habe ich lange nicht gehabt, so eine gute Reichweite, habe ich die Auktion auch nicht gebucht, so. Oder gar nicht gebucht, im Gegensatz zu der kleinen Reichweite, viele Buchungen. Und deswegen bin ich der Meinung, das ist natürlich für Werbeträger und Werbepartnerschaften und so ist das natürlich schon wichtig, wie viele Follower habe ich, wie viel Reichweite habe ich. Aber für eure Kunden und so, eure Aufträge voll zu bekommen und, ist das, glaube ich, total egal. Und man erreicht dann vielleicht viele neue Follower, die kommen aus Hamburg, aus München, aus Wien, aus keine Ahnung, und die Follower, die ich habe, das wirklich potenzielle Kunden sind, die erreiche ich nicht durch Reichweite, sondern die erreiche ich, weil ich zum Beispiel am Wochenende mit denen ein Shooting gemacht habe. Dann abonnieren die mich oder haben mich vielleicht auch vorher schon abonniert. Und also ein ganz tricky Thema, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass irgendeiner von meinen Kunden denkt, naja, beim Shooting war die ja ganz nett, aber ich habe gesehen, die wählt ja CDU, da finde ich die jetzt sehr unsympathisch. Also bitte seht es mit Humor, genauso wie ihr diesen ganzen Podcast mit Humor gehört habt hoffentlich, und hinterfragen wir uns einfach generell im ganzen Leben von A bis Z, schon beim Frühstück, was bei mir heute Morgen sehr ungesund ausgesehen hat, hinterfragen wir uns mehr morgen. Ab morgen machen wir das alle. Und ich werde auch noch mal ein bisschen an mir arbeiten und überlegen, was ist jetzt für die Kunden interessant. Aktuell sind es Reels mit Making-of zum Studio, weil ich glaube, dass sich da immer noch die wenigsten von vorstellen können, wie sieht denn sowas aus hinter den Kulissen. Das sind auch meine Kunden, die mich oft fragen, aber wie machst du das eigentlich mit den Pferden im Studio? Ja, keine Ahnung, was mir jetzt als nächstes vielleicht noch einfällt, da irgendwie zu zeigen, was irgendwen interessieren könnte, keine Ahnung. Entschuldigung, ist genauso, wie ich es ja eben schon sagte. Es ist einfach ein Ozean aus Tropfen verschiedener Seiten. Und da noch irgendwie hervorzustechen und morgen rot schimmernd durch den Ozean zu schwimmen, dass einen alle sehen, das ist einfach ultra schwer. Das darf auch nicht unsere Intention sein als Fotograf. Oder unsere Erwartungshaltung, entschuldige, ich musste mal eben husten, weil ich habe ja schon 2 Millionen Mal gesagt, natürlich würden wir uns alle freuen, mit unseren Bildern total bekannt zu sein. Ich würde auch gerne mit meinen Pferdefotos irgendwo in ganz vielen Arztpraxen hängen oder, keine Ahnung, im Louvre. Gibt es da vielleicht Pferdebilder, die Star-Pferdefotografin? Ja, von wegen. Also es gibt halt einfach immer noch 100 bessere oder hunderte, die es anders und länger und schöner und keine Ahnung wie machen. Und ich glaube, wie in vielen Dingen, erst wenn man sich davon losmacht und sagt, alles was kommt, ist schön, ist on top, aber das ist nicht die Sache, die ich will. Meine vorrangige Sache ist immer noch, Menschen mit meinen Bildern glücklich zu machen, Erinnerungen von Tieren festzuhalten. Jeder weiß, wie wichtig das ist, weil irgendwann sind unsere Tiere alle nicht mehr da. Wir sind auch irgendwann alle nicht mehr da, klar. Meine Mutter sagt immer so schön, jedes Leben, das in diese Welt kommt, ist von dem Moment an, wo es entsteht, schon verurteilt oder es ist klar, dass es das irgendwie endlich ist und dass das eben auch sterben muss. Und bei Menschen möchte ich da jetzt gar nicht so drüber reden, ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber unsere Tiere sind einfach nur ein sehr begrenztes, kurzes Zeitfenster bei uns und dieses Zeitfenster ist leider auch sehr absehbar. Und deswegen finde ich das super wichtig, die Welpenzeit festzuhalten. Wie viele Leute habe ich, die haben einen Welpen und dann, ach, wir würden ja gerne einen Termin machen, aber da haben wir dies, das, jenes. Und ich sage, kommt doch bitte in den ersten 3 Wochen zu mir. Das überlebt der Welpe. Und das ist, ich hatte jetzt die Woche die kleine Hera hier, die hatte ich ja schon mal outdoor vor der Linse, als sie noch beim Züchter war. Und das sind traumhaft schöne Bilder. Die haben 170 Bilder bekommen, mit Personen alleine. Der Hund hat einfach unfassbar, Hera hat so toll mitgemacht. Und jeder Welpe hat eigentlich so ein Shooting verdient. Und glaubt mir, das sind so kostbare Erinnerungen. Ich gucke mir im Moment gerade so viele Welpenfotos von meinem Sullivan an, der nicht mehr da ist. Und so viele Bilder aus der Zeit, wo er noch jünger war. Und das ist halt alles, was uns bleibt. Und gerade wenn man nur Handybilder von seinen Hunden hat, bitte, bitte, das ist so wichtig. Und das ist das, was mir halt auch Freude macht. Mir macht auch das Fotografieren nach wie vor Spaß, das Arbeiten mit Menschen. Und ich liebe das halt auch, wenn ich locker arbeiten kann, wenn ich nicht so verkrampft sein muss. Also wenn ich mit Kunden arbeite, die ich schon kenne, gewerblichen Kunden, die ich schon kenne. Also für mich wird das auch immer eine Herausforderung, wenn ich einen neuen gewerblichen Kunden habe, weil ich Angst habe, dass der mich und meine lockere Art nicht mag. Und dann ist es natürlich dann auch erstmal, ne? Also wenn ich sein kann, dann arbeite ich natürlich immer am besten. Und ich bin nicht immer am besten, wenn ich keinen Druck habe, sondern ganz locker und frei arbeiten kann. Naja, und da sind wir halt eben wieder bei dem Thema Authentizität, dass wir genau das einfach auch vermitteln. Ne? Das ist das, was mir wichtig ist. Und natürlich ist es schön, wenn man super berühmt durch seinen Social-Media-Account wird oder durch die Bilder dann auf einmal viral gehen und tausende von Likes haben. Aber das holt mir nicht in der Regel meine Kunden und ist auch nicht Priorität, allererstes Ziel meiner Arbeit und warum ich fotografiere. Ne? So, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ich habe jetzt gleich 1,5 Stunden auf der Uhr und in diesem Sinne schließe ich diesen Podcast, bedanke mich fürs Zuhören und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, eure Nicole.